Ja, ganz herzlichen Dank für das schöne Lied oder die beiden schönen Lieder von euch. Wir haben heute das Thema überschrieben mit dem Titel 7 Märchen, die man nicht glauben sollte. Und ich hatte schon erklärt im Vorfeld gestern, dass man uns ja oft zumutet, manche Märchen auch zu schlucken. In den Zeitungen, im Fernsehen. Und dass wir gut beraten sind, wenn wir nicht alles einfach so glauben, so wie das der Goethe gesagt hat, was du schwarz auf weiß geschrieben, kannst du getrost nach Hause tragen. Heute wird so viel gedruckt und so viel gelogen, dass die Balken sich manchmal biegen. Nun, bei vielen dieser Dinge, die wir lesen in den Zeitungen, hat das nicht so viele Auswirkungen auf unser praktisches Leben. Aber wenn wir über Dinge, die unsere Beziehung zu Gott angehen und auch die Frage nach der Ewigkeit, wo wir die zubringen, wenn wir da falschen Dingen aufsetzen, wenn wir da Lügen glauben, dann zahlen wir einen sehr hohen Preis, liebe Freunde. Und deswegen ist dieses Thema auch so wichtig, dass wir keine Märchen glauben, die man uns einreden will. Und ich will gleich mit dem ersten Märchen anfangen, was man versucht, uns immer wieder unterzuschieben. Und das heißt, es gibt Leute, die behaupten tatsächlich, um an die Bibel zu glauben, muss man erst intellektuellen Selbstmord machen. Oder ich könnte auch sagen, da muss man erst seinen Verstand an der Garderobe abgeben. Also an die Bibel glauben, das ist nur was für die Leute, die ein bisschen minder bemittelt sind. Also nicht finanziell, sondern im Kopf. Für die einfachen Leute. Für die, die irgendwie eine Stütze brauchen, die alleine nicht klarkommen. Nun, wenn wir über diese Frage nachdenken, oder über diesen Einwand nachdenken, dann müssen wir ja zugeben, dass das ja eine Frage ist, die mit Wahrheit zu tun hat. Denn wenn wir feststellen würden, dass die Bibel wirklich die Wahrheit enthält, dann könnte man schwerlich sagen, derjenige, der an die Bibel glaubt, der ist verrückt. Und deswegen will ich als erstes mal zwei Verse lesen, die die Bibel selber über sich sagt. Und zwar aus dem Alten Testament, erstmal aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 7, da heißt es, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte, also die Bibel, sind Wahrheit. Und im Psalm 119, da heißt es im Vers 151, du bist nahe, o Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit. Also wenn das stimmt, was die Bibel über sich selbst sagt, dass sie Wahrheit ist, dann ist es ganz offensichtlich am vernünftigsten, wenn wir diesem Argument, dass man eben behauptet, ich muss erst meinen Verstand abgeben, dann sollten wir als erstes mal die Bibel auf diesen Wahrheitsgehalt prüfen. Und die stärksten Beweise für den übernatürlichen Charakter der Bibel und für die Wahrheit der Bibel sind natürlich, und wir hatten darüber schon mal am Anfang dieser Reihe gesprochen, die erfüllten Prophezeiungen in der Bibel. Also das ist schon sowas Faszinierendes, dass man sagen muss, wenn die Bibel wirklich wahr ist, dann sind alle Vorhersagen, die in der Bibel gemacht werden, auch wirklich nachprüfbar wahr. Und wenn das wirklich wahr ist, und das ist ja auch der Fall, die erfüllten Prophezeiungen der Bibel ist gewissermaßen der ultimative Wahrheitstest. Ja, es gibt ja auch heute viele Wahrsager, die alle ihr Glück versuchen. Aber da hat man relativ rasch die Wahrheit gefunden, wenn man einfach einen Augenblick wartet und sieht, alles, was sie vorhergesagt haben, ist nicht in Erfüllung gegangen. Und deswegen wollen wir einfach einmal fragen, gerade wenn es um Prophezeiungen geht, wenn es um Vorhersagen geht, ob man sich da auf die Bibel wirklich verlassen kann. Und das will ich mit euch heute Morgen, heute Abend auch tun. Und dazu muss ich euch erstmal etwas sagen über den Umfang der Bibel. Also die Bibel ist ja aufgeteilt in Kapitel und Verse. Also die Apostel oder die Schreiber der Bibel, die haben nicht selber sich die Kapitel ausgedacht, sondern das wurde nachträglich hinzugefügt, damit wir uns besser zurechtfinden. Also insgesamt hat die Bibel 1189 Kapitel oder etwas über 31.000 Verse. Und davon, von diesen 31.000 Versen, enthalten etwa 20% prophetische voraussagen. 20% oder in Zahl ausgedrückt etwa 6400 Verse enthalten prophetische Angaben. Und von diesen 6400 prophetischen Aussagen haben sich etwa die Hälfte schon erfüllt. Also etwa 3200 haben sich in der Vergangenheit schon alle erfüllt, die man historisch nachprüfen kann. Und dann Professor Werner Gitt ist ein Mann, der mittlerweile im Ruhestand ist. Wir arbeiten häufig mit ihm zusammen im Missionswerk. Er hat mir mal ein Beispiel genannt. Er war ja Informatiker, er war beschäftigt an der Technischen Universität in Braunschweig für Informatik. Also er hat Ahnung vom Rechnen, von Mathematik und so weiter. Und er hat dann mit der Hilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnungen gezeigt, wie wahrscheinlich oder wie unwahrscheinlich es ist, dass sich die Aussagen dieser 3200 Verse, dass sich die zufällig erfüllen könnten. Also Aussagen, die in der Bibel stehen, die sich auf die Zukunft betreffen, beziehen, ob die sich zufällig so erfüllen können, wie sie geschrieben stehen. Ganz nebenbei bemerkt, wird man kein einziges Religionsbuch in der ganzen Welt finden, was auch nur annähernd etwas Vergleichbares zu bieten hätte, wie die Bibel in Bezug auf die prophetischen Aussagen. Und er wird für uns Laien, das macht er ja manchmal sehr, sehr schön auch, weil wir Laien sind, wenn ich euch jetzt eine große Zahl nennen würde, da könnte man relativ wenig mit anfangen. Deswegen hat Werner Gitt auch ein Beispiel sich ausgedacht, um uns zu zeigen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es ist, dass sich das alles zufällig erfüllen könnte. Und da erzählt er die Geschichte von einem Stern mit Namen Sirius. Das ist ein Stern der Größe 1 im Sternbild Hund, großer Hund. Und der steht zur Erde in einer Entfernung von etwa 82 Billionen Kilometer, also ziemlich weit weg von uns. Und wir machen uns jetzt mal auf die Reise. Wir stellen uns vor, wir spannen eine Schnur von der Erde bis zu dem Sirius, so heißt dieser Stern. Wir spannen eine Schnur und auf diese Schnur setzen wir Ameisen. Eine Ameise nach der anderen. Jede Ameise ist etwa 5 mm lang. Alle Ameisen sind schwarz, bis auf eine. Eine Ameise hat einen roten Punkt am Rücken. 82 Billionen Kilometer Schnur. Nun, und jetzt setzen wir uns, die ganze Truppe hier, setzen wir uns alle in ein Flugzeug. Und dieses Flugzeug fliegt mit einer Geschwindigkeit von etwa 1000 Stundenkilometer an der Schnur entlang. Ja, wir sitzen alle da drin und fliegen an der Schnur entlang. Und jetzt, nur damit wir uns ein bisschen eine kleine Vorstellung machen, wie lange wir fliegen bis zum Sirius, die Flugzeit zum Stern Sirius beträgt 9,4 Millionen Jahre. Und wir fliegen an der Kette Ameisen vorbei. Und damit der Pilot nicht schummelt, verbinden wir dem auch noch die Augen. Und irgendwann auf der Reise, 9,4 Millionen Jahre, irgendwann rufen wir, Stopp! Und jetzt frage ich euch, wie wahrscheinlich ist es, dass wir genau neben der Ameise mit dem roten Punkt am Rücken zum Stehen kommen? Entschuldigt, wenn ich lache. Aber das ist sowas von irrwitzig, ja? Also, man könnte sagen, das geht gegen Null, ja? Mathematisch ausgedrückt. Also, wenn ich die Frage stelle, wie wahrscheinlich ist es, dass das Flugzeug genau neben der Ameise steht? Mathematisch ausgedrückt würde das heißen 1 zu 10 hoch 20. Das bedeutet, das ist eine 1 mit 20 Nullen. 1 zu und dann kommt eine 1 mit 20 Nullen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir neben dieser roten Ameise zum Stehen kommen. Aber, jetzt kommt das Entscheidende, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass sich 3200 prophetische Aussagen rein zufällig so erfüllen, wie sie angekündigt worden sind, beträgt nicht 1 zu 10 hoch 20, sondern 1,7 zu 10 hoch 984. Das ist eine 17 mit 983 Nullen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Vorhersagen, die in der Bibel im Alten Testament stehen, dass die sich zufällig erfüllt haben sollten, durch Zufall. Also, in unserer Gesellschaft versucht man aber trotzdem, obwohl die Beweislast, dass die Bibel wirklich zuverlässig und glaubwürdig ist, durch diese Vorhersagen bewiesen, versucht man trotzdem den Eindruck zu erwecken, dass eine wirklich intelligente Person niemals an die Bibel glaubt. Wie zum Beispiel ein Evolutionsbiologe mit Namen Richard Dawkins, über den ich aber heute Abend nicht so viel reden möchte. Das ist ein anderes, separates Thema. Der hat ja ein ganz interessantes Buch geschrieben, Der Gotteswahn. Muss man nicht unbedingt gelesen haben, aber da merkt man, dass dieser Mann ein bis auf die Knochen ein Atheist, man nennt ihn einen von den sogenannten neuen Atheisten, und man nennt ihn unter diesen neuen Atheisten die sogenannte Bulldogge, weil er so brutal auf alles, was mit Glauben zu tun hat, drauf fährt, wie ein bissiger Hund, aber wirklich gefährlich. Und wenn man mit ihm redet, wenn man Interviews hört oder wenn man von seinen Büchern liest, er sagt zwar, dass er gegen alles, was Glauben hat, egal welche Religion, aber man merkt, er hat sich eingeschossen auf den christlichen Glauben, aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind, dass er so radikal dagegen ist. Also unsere Gesellschaft versucht alles, um die Leute, die an die Bibel glauben, so darzustellen, als wenn man sie nicht ernst nehmen kann. Aber ich sage, eine wirklich intelligente Person kann gar nicht anders, als der Bibel zu glauben. Ich will euch nur mal sagen, was die wenigsten wissen, auch Richard Dawkins wird das wahrscheinlich ausgeblendet haben. Die meisten Bildungsstätten, höhere Bildungsstätten oder Universitäten, die wurden alle auf einer christlichen oder einer biblischen Grundlage ins Leben gerufen. Und die bekanntesten sind Harvard oder Yale oder Princeton, Oxford oder wie die auch alle heißen. Die sind alle, auf diesen Universitäten war die Bibel immer ein fester Bestandteil des Lehrplanes. Hört mal den Paragraph 1 der Hausordnung der Harvard University aus dem Jahre 1642. Die Hausordnung, Paragraph 1. Lasst jeden Studenten so unterrichtet werden, dass er in der Lage ist, das Ziel seines Lebens und seines Studiums zu bedenken und dass er Gott und Jesus Christus, der das ewige Leben ist, kennenlernt und gleichzeitig Jesus Christus zum einzigen Fundament aller gesunden Erkenntnisse macht. Das ist Paragraph 1 einer höheren Bildungsstätte. Und die meisten, allermeisten alten Universitäten basieren alle auf biblischen Aussagen. Viele Persönlichkeiten der Geschichte haben das biblische Weltbild als völlig vernünftig betrachtet. Ich will einige Namen nennen, John Milton, Blaise Pascal oder Robert Boyle oder Michael Faraday. Alle diese Leute, alle diese renommierten, fundierten Naturwissenschaftler, die haben keinen Widerspruch darin gesehen zwischen ihrem Denken und dem Glauben an den Gott der Bibel. Für sie alle war völlig klar, dass Gott uns durch die Bibel die Wahrheit geoffenbart hat. Und dass besonders durch seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, Sinn und Plan in das Leben des Menschen gekommen ist. Und zwar des Menschen, der an ihn glaubt, der ihm sein Leben anvertraut. Das war für diese Leute völlig normal. Aber heute wird die Bibel von vielen sogenannten, ich betone das bewusst, sogenannten Intellektuellen, wird die Bibel einfach lächerlich gemacht. Aber Gottes Wort geht damit ganz sachlich um. Gottes Wort sagt im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20, Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich hatte das bei dem Thema, was ist los mit unserer Gesellschaft, schon einmal angedeutet. Da hatte ich das schon mal erwähnt, dass die Menschen durchaus in der Lage sind, die kompliziertesten Rechnungen zu lösen. Aber sobald es um die Dinge Gottes geht, sind sie einfach wie blind. Und mir gefällt an diesem Satz, und ich habe dieses Zitat aus der sogenannten Schlachter-Übersetzung, Bibelübersetzung herausgenommen. Normalerweise benutze ich am liebsten immer die Elberfelder, weil die bekannterweise sehr genau ist. Aber die Schlachter 2000 ist auch eine sehr genaue Bibelübersetzung. Und mir gefällt dieser Satz am besten hier. Durch Nachdenken wahrgenommen. Weil ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, wenn er nicht nur das, was ihm zugetragen wird, einfach aufnimmt und weitergibt, sondern wenn er wirklich mit den Fakten nachdenkt, kommt er zu dem Ergebnis, dass hinter dem, was wir sehen, eine Intelligenz stehen muss. Einer der intelligentesten Menschen, die je gelebt haben, nach meiner Überzeugung, ist ein Mann mit Namen Albert Einstein. Albert Einstein, er war ein Atheist. Aber ich betone, er war ein Atheist. Wenn ich seine Biografien, seine Werke lese oder einige seiner Werke, die ich ausschnittweise gelesen habe, dann stelle ich fest, am Anfang seines Weges, seines wissenschaftlichen Weges, das war die Zeit, als er anfing mit der Relativitätstheorie und so weiter, als er anfing herauszufinden durch seine Berechnungen, dass das Universum nicht ewig ist, sondern einen Anfang hatte, da hat sich Albert Einstein extrem erschrocken. Er schreibt: Wie gerne hätte ich da ein Schlupfloch gefunden, um dem auszuweichen, als er erkannt hat, das Universum hat einen Anfang. Weil der so intelligent war, der wusste sofort, was das bedeutet. Wenn das Universum einen Anfang hat, dann muss es jemanden geben, der es angefangen hat. Das wusste der sofort. Und dann hat er im Laufe seines Lebens seine atheistische Haltung völlig aufgegeben und er kam zu einem so glasklaren Schöpferglauben, dass er gesagt hat, die Gesetze des Universums, die sind so überzeugend, sie sprechen alle von einer Intelligenz und da, wo es Intelligenz gibt, da muss es auch eine Person geben. Nur bedauerlicherweise ist Albert Einstein nie weitergegangen und hat dann gefragt, wenn es da eine Person gibt, kann ich die kennenlernen? Weil das ist das, was Gott will durch die Schöpfung. Das, was er uns gezeigt hat in der Schöpfung, im Mikro- oder im Makrokosmos, damit verbindet er den Wunsch, dass wir jetzt fragen, wer hat das gemacht? Aber Einstein hat sich begnügt damit, die Methodik der Schöpfung zu erkunden. Der wollte wissen, wie das alles zusammenhängt. Und er wollte nicht wissen, kann ich den, der das gemacht hat, persönlich kennenlernen, weil dann hätte er ganz sicherlich den Herrn Jesus kennengelernt. Also, es ist völlig gleichgültig, ob die sogenannten Intellektuellen dich für weise oder für dumm oder vielleicht für naiv halten. Wichtig ist nur, lieber Freund, ob du Gott persönlich kennengelernt hast. Und das kannst du nur, indem du Jesus Christus persönlich kennenlernst. Also deswegen müssen wir Märchen 1 abhaken. Kommen wir zu Märchen Nummer 2. Da gibt es Leute, die behaupten, das biblische Christentum ist grundsätzlich das gleiche wie alle anderen Religionen dieser Welt. Also manche Leute sagen da auch, dass alle Religionen nur verschiedene Wege zum gleichen Ziel sind. Da werden manchmal ganz simple Bilder ausgedacht, zum Beispiel, da ist ein großer Berg und oben mitten auf der Spitze ist ein großer Thron, da thront Gott. Und jetzt wir alle Menschen unten im Tal und alle versuchen zu Gott zu kommen, der eine auf der Vogelfluglinie, der andere mit Serpentinen, der eine vom Osten oder andere vom Westen oder Norden oder Süden. Alle versuchen nach oben zu kommen, alle auf verschiedenen Wegen, aber am Ziel oben kommen wir alle an selben Punkt, alle zu Gott. Also, wenn die Religionen im Prinzip alle gleich sind, alle zum gleichen Ziel führen, dann muss man natürlich die Frage stellen, warum widersprechen die sich dann in ihrer Darstellung? Kann sich die Wahrheit in irgendeiner Beziehung widersprechen? Ganz sicherlich nicht. Und deswegen will ich nur einen ganz kurzen Blick auf 4 Religionen lenken. Als erstes den Buddhismus. Der Buddhismus ist eine pantheistische Religion und lehrt, dass es keinen persönlichen Gott gibt und dass im Grunde genommen jeder Mensch eigentlich Göttlichkeit erlangen kann. Dann haben wir den Hinduismus. Der Hinduismus sagt, dass es nicht nur einen Gott und nicht nur drei, sondern Tausende von Göttern gibt. Und zwar sind die Götter im Hinduismus extrem gewalttätig und auch außerordentlich erotisch. Dann haben wir den Islam, der lehrt, dass es nur einen Gott gibt, dem man sich unterwerfen muss. Das ist übrigens die Bedeutung des Namens Islam, Unterwerfung. Und dass Jesus Christus nur ein Prophet und schon lange nicht der einzige Weg zu Gott ist. Aber die Bibel lehrt, dass es nur einen persönlichen Gott gibt und dass man nur durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus diesen einen Gott kennenlernen kann und zu ihm kommen kann. Also das sind so diametral entgegengesetzte Aussagen dieser vier Religionen, dass man schon wirklich mental neben seiner Mütze stehen muss, wenn ich das mal so sagen darf, ja, um zu behaupten, dass die alle im Grunde genommen das gleiche Ziel ansteuern. Wenn diese Religionen nur verschiedene Wege zum gleichen Ziel sind, dann dürften sie sich nicht widersprechen, weil Wahrheit sich nicht widerspricht. Zumindest man arbeitet mittlerweile daran, dass man in unserer Gesellschaft auch die Wahrheit, den Absolutheitsanspruch abnehmen will. Dass man sagt, was für dich wahr ist, muss für mich noch lange nicht wahr sein. Aber ich glaube, dass wir uns noch einig sind, dass es nur eine Wahrheit gibt und dass dieser Wahrheitsbegriff immer absolut ist und immer extrem exklusiv ist. Also, Wahrheit kann sich nicht widersprechen. Nun, der Herr Jesus, er unterstreicht seine Gottheit und seine Ausschließlichkeit auf vielen verschiedenen Wegen in der Bibel. Und er schließt, indem er sich selbst als den einzigen Mittler zwischen Gott und uns darstellt, er schließt damit die Möglichkeit, Gott auf irgendeine andere Weise zu nahen, völlig aus. Der Herr Jesus sagt durch das, wie er sich darstellt in der Bibel, dass wenn du zu Gott kommen willst, dann musst du zuerst zu ihm kommen. Gibt keinen anderen Weg. Hört mal, was der Apostel Paulus im Wort Gottes schreibt, 1. Timotheus 2. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Seht mal, und ich habe hier in dem Text, habe ich das Wort ein rot hervorgehoben und unterstrichen, weil das sehr wichtig ist, dass wir das verstehen. Weil dieses Wort ein ist kein unbestimmter Artikel. Das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben worden und man könnte leicht überlesen, dass das hier vielleicht ein unbestimmter Artikel ist, im Sinne von, es gibt irgendeinen Gott und es gibt irgendeinen Mittler zwischen Gott und uns. Aber das ist kein unbestimmter Artikel in der griechischen Sprache, sondern das ist ein sogenanntes Zahlwort. Das ist sehr wichtig, weil das bedeutet nämlich, hört genau zu, es gibt einen einzigen Gott und es gibt nur einen einzigen Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und ich traue es mir gar nicht zu sagen, weil ich Angst habe, dass ich Menschen wehtue. Aber ich muss es sagen, weil es die Bibel sagt. Dieser einzige Mittler, den es gibt zwischen Gott und Mensch, heißt nicht Maria. Ich würde mir nicht wagen, so etwas auszudenken. Aber ich muss das sagen, weil die Bibel es sagt. Ihr könnt selber lesen. Es gibt einen Gott und einen Mittler, und da wird der Name genannt, von dem einen einzigen Mittler, den es gibt. Wer immer etwas anderes sagt, der muss mir das im Wort Gottes zeigen. Das ist ernst, Leute. Ja, für mich ist Maria, ich habe das gelernt, gebenedeit unter den Weibern, so habe ich es noch gelernt als Kind. Gesegnet unter den Frauen. Sie wurde von Gott ausgewählt, dass durch ihren Schoß der Heiland der Welt kommt. Sie war eine besonders begnadigte Frau. Aber sie war ein Mensch wie du und ich. Das sagt die Bibel. Die Leute, die mit ihnen wohnten, die sagten, wir kennen den, wir kennen seine Mutter, wir kennen seinen Vater, wir kennen seine Brüder. Maria hatte nach dem Herrn Jesus, der Herr Jesus war der Erstgeborene. Er war gezeugt durch den Heiligen Geist, er musste durch den Heiligen Geist gezeugt werden, damit kein menschlicher Same damit zu tun hat, wegen der Erbsünde. Sie war wirklich gesegnet, aber sie war keine Mittlerin. Und auch kein heiliger Johannes oder keiner der sogenannten Heiligen ist ein Mittler. Da steht es im Wort Gottes. Es gibt einen Gott und nur einen Mittler. Und der ist der Mensch, Christus Jesus. Es wird betont, dass er Mensch wurde, weil wir können nur einen Mittler hier bei uns haben, der genauso ist wie wir. Deswegen musste der Herr Jesus Mensch werden. Deswegen hat Gott Maria ausgewählt, damit sie den Mensch Jesus auf die Welt bringt. Und mit dem Mensch Jesus kam Gottes Sohn. Gott wurde Fleisch, Immanuel nannte man ihn. Wisst ihr, was das heißt, übersetzt? Gott mit uns. Aber der Herr Jesus sagte noch mehr. Im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Habt ihr genau hingehört, was der Herr Jesus da gesagt hat? Er hat nicht gesagt, hört mal her, ich kenne den Weg. Kommt mit mir, ich zeige euch den Weg. Das sagen alle Religionsstifter. Aber der Herr Jesus ist kein Religionsstifter. Der Herr Jesus ist der Sohn Gottes. Er sagt nichts dergleichen. Er sagt nicht, komm mit, ich bringe euch zu dem Weg. Sondern er sagt, ich bin der Weg. Das ist so ein gewaltiger Unterschied. Solch eine Autorität zu sagen, wenn du nach oben zum Himmel willst, da musst du zu mir kommen. Nur ich alleine kann dich dorthin bringen. Religionen, liebe Freunde, und da zähle ich auch viele christliche Religionen zu, Religionen sind menschliche Versuche, zu Gott zurückzukommen. Das ist übrigens die Bedeutung von dem Wort Religion aus dem Lateinischen. Religare, zurückverbinden. Der Mensch hat ein Grundbedürfnis, ein religiöses Grundbedürfnis. Wir ahnen, dass es mehr geben muss, als was wir hier vor unseren Augen sehen. Da liegt etwas in uns, was Gott da hineingelegt hat, was uns sagt, da gibt es was über uns. Und wir haben eine Sehnsucht danach. Wisst ihr, der Salomo, der hat es beschrieben, der hat das erklärt. Der hat gesagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Prediger 3, Vers 11. Das ist so ähnlich wie auf dem Bauernhof, wenn da eine große Gänsezucht ist, ja, 500 oder 1000 Gänse schnattern da rum, ja, und einmal im Jahr wird dieser ganze Pferch von einer großen Unruhe ergriffen. Dann rennen die Gänse, flattern durch die Gegend, schnattern und so weiter. Wahrscheinlich kriegen die auch alle Gänsehaut. Wisst ihr, wann das ist, wann die so unruhig werden? Nicht, wenn St. Martin kommt, wenn sie in die Röhre geht. Die werden dann unruhig, wenn ihre wilden Artgenossen über ihre Gehege ziehen, die Wildgänse. Dann werden die so unruhig, weil die ahnen in ihnen drin, obwohl die selber noch nie geflogen sind, aber die ahnen, es muss mehr geben als nur diese All-Inclusive-Ferien am Bauernhof. Die wissen, es gibt mehr. Und dann werden die unruhig. Und genau dasselbe ist mit uns Menschen. Wir ahnen in uns, das muss doch mehr geben als das, was wir hier sehen. Und weil es ihnen keiner erklärt, den Gänsen und auch den Menschen, deswegen wenden sie sich dann wieder dem Futter auf der Vollpension zu. Das kann jeder verstehen, wie das funktioniert. Und so sind wir auch gemacht. Religionen sind nur menschliche Versuche, zu Gott zurückzukommen. Aber im biblischen Evangelium, und deswegen bin ich auch kein Vertreter einer Religion, Leute, ich bin Vertreter einer Person, Botschafter einer Person. Die Bibel nennt mich, nicht nur mich, sondern euch alle, die ihr Gotteskinder seid, Botschafter an Christi Stadt und sagen euch, lasst dich doch versöhnen mit Gott. Im biblischen Evangelium kommt Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus zu uns. Sein Leben und sein Tod und seine leibhaftige Auferstehung für die Sünder ist die Grundlage des biblischen Christentums. Alle Religionen haben bestenfalls eine humanistische Grundlage. Der sündige Mensch versucht durch eigene Leistung mit Gott in Verbindung zu treten. Aber das ist unmöglich, weil egal was du machst, du kannst keine Sünde, und es sind genau die Sünden, die dich von Gott trennen, du kannst keine Sünde ungeschehen machen. Aber im biblischen Christentum kommt Gott zu den Menschen und sorgt selbst für die Möglichkeit der Versöhnung durch den Tod seines eigenen Sohnes am Kreuz von Golgatha. Und wer meint, das biblische Christentum sei eine unter vielen Religionen, der hat das Wesentliche im biblischen Christentum übersehen. Und dieses Wesentliche im biblischen Christentum wird von dem Johannes im Kapitel 3 im Evangelium des Johannes so formuliert: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Märchen Nummer 2 müssen wir auch einfach in die Tonne treten. Das passt auch nicht. Kommen wir zum Märchen Nummer 3. Da gibt es Leute, die behaupten, dass Geld und Macht und Ruhm und Vergnügen ausreicht, um dem Leben Sinn zu geben. Nun, ich kann euch sagen, der weiseste Mann, der je gelebt hat, mit Namen Salomon, der hatte alle diese Dinge in grenzenloser Fülle genießen können. Der hat herausgefunden, dass nichts von alledem sein Herz wirklich dauerhaft befriedigt. Sind diese Ziele wirklich der Mühe wert? Der König Salomo, der hatte viel, viel mehr, als wir uns jemals erträumen könnten. Also der war sowas von stinkereich. Der konnte sich alles erlauben. Er war immer auf der Suche nach der ultimativen Erfüllung und dem ultimativen Spaß in seinem Leben. Und trotzdem kam er zu dem Ergebnis, dass alle diese Dinge dem Leben überhaupt keine Bedeutung geben und dass spätestens beim Tod alles das in einem kurzen Augenblick sich in Rauch auflöst. Und er hat alles versucht. Der hat versucht, Erfüllung zu finden in der Bildung, in Arbeit, im Vergnügen, in der Kunst. Bei den Frauen, der hatte über 1000 Frauen, Leute. Also, der hat alles ausprobiert und er kam zu dem Ergebnis, also da in diesen Dingen Befriedigung des Lebensdurstes zu finden, also so, als wenn du einen physischen Durst versuchst, mit Meerwasser zu löschen. Wisst ihr, was da passiert? Je mehr du trinkst, je durstiger wirst du. Und das haben wir alle schon erlebt, liebe Freunde. Wenn wir ehrlich sind und unser Leben überprüfen, wir alle hatten in unserem Leben schon einmal Träume oder Visionen oder Wünsche, die wir uns gesteckt haben. Wenn ich das erreiche, wenn ich eine Frau finde, eine schöne Frau finde, die mich heiraten will und die ich heirate, dann habe ich wirklich die Erfüllung gefunden in meinem Leben. Oder wenn ich den Job kriege, dann bin ich wirklich rundherum glücklich. Wir haben alle schon mal solche Wünsche gehabt, stimmt's? Und wir haben auch wahrscheinlich alle schon einmal so eine Situation gehabt, wo wir wirklich das Ziel erreicht haben. Wir haben eine Frau gefunden, wir haben einen Mann gefunden oder wir haben den Job gekriegt, wir sind befördert worden, wir haben uns ein Häuschen gekauft, wir haben endlich das, wovon wir lange geträumt haben und wo wir uns gesagt haben, wenn ich das habe, dann bin ich rundherum für alle Zeit glücklich. Und wenn wir es haben, Leute, habt ihr das nicht gemerkt? Es dauert nie lange, dann ist das Loch wieder da. Dann ist die Sehnsucht wieder da und wir suchen schon ein neues Ziel, wo wir denken, wenn wir das haben, dann sind wir richtig. Stimmt das oder nicht? Wir kennen das doch alle. Wisst ihr, was das ist? Der Blaise Pascal, dieser Naturwissenschaftler, den ich eben auch genannt hatte, der hat es so formuliert: Im Herzen eines jeden Menschen ist ein gottgeformtes Vakuum, das durch nichts gefüllt werden kann, als durch Jesus Christus, wie er sich in der Bibel uns offenbart. Genau das, Salomo sagt, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Da ist ein Loch drin. Und das versuchen alle Menschen irgendwie zu stopfen, dieses Loch, diese Sinnfrage. Wir wollen eine Bedeutung haben. Wir wollen wissen, wofür wir da sind. Die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das ist nicht zu füllen, das Loch, mit den Dingen dieser Welt. Weil das ist das Loch, wo Gott hineingehört. Also, wer in seinem Leben nur nach den Dingen dieser Zeit trachtet, der wird einmal ohne Gott in der Hölle enden. Ich muss das einfach so deutlich sagen. So wie es der Herr Jesus im Markus 8 sagt, im Evangelium des Markus. Da heißt es im Vers 36, das war ein anderer Vers, denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Was wird es dir nützen, wenn du alles kriegst, was du haben willst, aber dann für ewig verloren bist? Also, warum dein Leben an Dinge verschwenden, die am Ende deine Seele kosten, deine kostbare Seele? Also Märchen 3 müssen wir auch abhaken. Kommen wir zu Märchen Nummer 4. Da gibt es Leute, die sagen, Jesus Christus hat eigentlich nie behauptet, dass er Gott ist. Das habe ich schon so oft gehört, dass mir Leute gesagt haben, das wird ihm ja nur in den Mund gelegt, dass er Gott ist. Der ist gar nicht Gott. Es gibt auch genügend Sekten, die behaupten, dass er nicht Gott ist. Aber dazu, um das zu widerlegen, brauchen wir einfach nur mal ins Neue Testament zu schauen. Da hören wir zum Beispiel ein Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und einem Apostel mit Namen Philippus. Da heißt es, dass der Philippus den Herrn Jesus fragt, zeige uns den Vater. Und damit meint er den Gott im Himmel. Zeig uns Gott im Himmel. Und der Herr Jesus sagt zu dem Philippus, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also damit unterstrich der Herr Jesus die Wesensgleichheit mit dem Vater im Himmel, indem er sagte, im Kapitel 10 im Johannesevangelium, ich und der Vater sind eins. Naja, da gibt es Leute, die sagen dann, aber das ist nur auf einer ideellen Ebene zu sehen. Das kann man jetzt nicht sagen, dass er Gott ist. Aber pass mal auf, wenn man den ganzen Kontext, den ganzen Zusammenhang liest, dann wird man sofort merken, worum es hier eigentlich geht. Weil seine jüdischen Zeitgenossen, die immer den Herrn Jesus belauert haben, um ihm etwas anzuflicken, seine jüdischen Zeitgenossen, die haben genau verstanden, dass der Herr Jesus damit behauptet hat, Gott selbst zu sein. Und sie haben ihn deswegen auch wegen Gotteslästerung verfolgt. Die wussten genau, was er damit meint, mit diesem Satz, ich und der Vater sind eins. Weil als sie den Herrn Jesus bei einer Gelegenheit gefasst haben, um ihn zu steinigen, hört genau zu, wir können das alles nachlesen, wenn ihr das nicht glaubt, Johannes 10 nur, das Kapitel lesen. Als sie ihn dann bei einer Gelegenheit geschnappt haben, um ihn zu steinigen, da hat der Herr Jesus sie gefragt, für welches der guten Werke, die ich getan habe, wollt ihr mich jetzt töten? So einfach hat er sie gefragt. Und hört mal, was sie dann für eine Antwort geben. Im Johannes 10, 31, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Nun, wenn der Herr Jesus das nicht so gemeint hätte, ich und der Vater sind eins, wenn er das nicht so gemeint hätte, sondern nur ideologisch gemeint hätte, hätte er an dieser Stelle den Irrtum schnell klären können. Er hätte nur einen Satz sagen brauchen. Er hätte nur sagen brauchen, nein, nein, Leute, da habt ihr mich falsch verstanden, so habe ich es nicht gemeint. Versteht ihr? Hat er aber nicht getan. Weil er genau wusste, ich habe das genau so gemeint. Ich und der Vater sind wirklich eins. Immer wieder nahm der Herr Jesus göttliche Wesensmerkmale für sich in Anspruch. Als der Apostel Thomas sich zum Beispiel nach seiner Auferstehung vor dem Herrn Jesus beugte, niederbeugte und ihn anbetete, da hat der Herr Jesus ihn nicht getadelt. Er nahm diese Anbetung an. Wenn er nicht Gott gewesen wäre, wäre das Gotteslästerung. Wenn es nur ein Engel gewesen wäre, der Herr Jesus, wie das die Zeugen Jehovas zum Beispiel behaupten, die sagen, Jesus Christus war der Erzengel Michael, wird in einigen von ihren Büchern behauptet. Wenn er nur ein Engel gewesen wäre, egal welcher, dann hätte er, als der Thomas sich vor ihm hinbeugte und ihn anbete, ihn huldigte, dann hätte er genau das Gleiche gesagt, was ein Engel in der Offenbarung 22 zu Johannes gesagt hat, als Johannes, der war nervlich am Ende, als er alles gesehen hatte, Johannes in der Offenbarung, was alles passieren wird, der war so fertig, der fiel zu den Füßen von dem Engel, der ihm das alles gezeigt hat, nieder, um ihn anzubeten. Da rief der Engel, nein, 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 bete nicht mich an, bete Gott an. Wenn der Herr Jesus nur ein Engel gewesen wäre, hätte er dasselbe gesagt. Hat er aber nicht, weil er wirklich Gott ist. Der Herr Jesus ist wirklich Gott. Er hatte Macht, Sünden zu vergeben und er hatte Macht, Anbetung anzunehmen. Bei einer Gelegenheit hat der Herr Jesus, wir können das nachlesen, in dem Johannesevangelium Kapitel 9, da war ein junger Mann, der war von Geburt an blind. Das ist eine spannende Geschichte. Müsst ihr unbedingt mal lesen, ist so spannend. Und dem begegnet der Herr Jesus, der hat ihn ja gar nicht gesehen. Der Herr Jesus spricht ihn an und dann, als er Herr Jesus erfahren hatte, was mit ihm los war, hat der Herr sich gebückt und hat mit Spucke und dem Dreck auf der Erde einen so einen Brei gemacht und hat dem auf die Augen geschmiert und hat zu ihm gesagt, jetzt geh mal an den Teich und dann wasch dich. Und dann ist er dahin blind, aber richtig ratzeputzblind war der und hat sich gewaschen und konnte sofort sehen. Und die hohen Priester und die Theologen, die Pharisäer, die beobachteten den Herrn Jesus ja immer. Und jetzt haben sie gedacht, sie hätten was, weil der hat das gemacht an einem Sabbat. Der hat gearbeitet, der hat da den Brei gemischt, darf man nicht. Aber die haben Angst gehabt, ihn Dreck zu packen und haben sich erstmal den jungen Mann geschnappt. Die schnappen den jungen Mann und zerren ihn zu sich ins Büro. Und da wird er ausgequetscht. Wer hat das gemacht, wollen die wissen von ihm. Dann sagt der junge Mann, weiß ich nicht, ich weiß nur eins, ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Da fühlten die sich veräppelt. Da haben die dem gesagt, das war ein Sünder, der das gemacht hat, weil er Sabbat war, ja? Das war ein Sünder. Und da sagt der junge Mann, der jetzt sehen konnte, hat man sowas schon mal gehört? Dass jemand einem Blindgeborenen das Augenlicht wiedergibt? Da fühlten die sich noch mehr angegriffen. Da haben die dem rechts und links ein paar Ohrfeigen gegeben und haben ihn mit Fußtritten aus dem Büro geschmissen. Und dann irrte der junge Mann draußen in dem Tempelgebäude da umher. Und der Herr Jesus war auch da. Der hatte ihn ja noch nie gesehen. Der hat ihn nur gehört und dann hat der Herr ihn weggeschickt zum Waschen. Ja? Und jetzt kommt der Herr Jesus, der wusste, was da im Büro passiert war. Und jetzt hört mal genau zu, was dann für ein Gespräch zwischen den beiden stattfand. Das ist auch so schön. Das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 9, ab Vers 35. Jesus sprach zu dem jungen Mann, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, dieser junge Mann, ich glaube, Herr. Und er fiel anbetend vor ihm nieder. Und der Herr Jesus hat nicht gesagt, bitte nicht mich an, bitte Gott an. Wisst ihr, warum er das nicht gesagt hat? Weil er Gott ist. Der Herr Jesus ist wirklich Gott. Kann er es deutlicher sagen? Ich könnte euch noch eine Geschichte erzählen von einer Frau, die an einem Brunnen war, die genau das Gleiche erlebt hat. Wo der Herr Jesus auch zu ihr gesagt hat, ja, ihr wartet auf den Messias, den Sohn Gottes. Aber der, der jetzt mit dir redet, der ist es. Und da hatte die Frau gar keine Angst mehr, in die Stadt zu laufen und zu sagen, kommt mal mit, ich zeige euch jemanden, der alles über mich weiß, obwohl ich den noch nie gesehen habe vorher. Also Leute, das ist so gewaltig, deswegen müssen wir auch Märchen Nummer 4 einfach zu den Akten legen. Jesus ist wirklich Gott. Märchen Nummer 5. Es gibt Leute, die behaupten, dass die Berichte über Jesus Christus nicht zuverlässig sind. Also das, was wir in den Evangelien lesen. Ja, die sagen, das ist nicht zuverlässig, weil die so viele Jahre nach seinem Tod geschrieben wurden. Man versucht also, den Ansprüchen der Botschaft der Bibel und der Botschaft des Herrn Jesus auszuweichen, indem man einfach behauptet, dass viele Dinge von seinen Nachfolgern viele Jahre später erfunden und den Schriften hinzugefügt wurden. Da gibt es dann bei den modernen Theologen heute auch so wirklich so ganz verrückte Bezeichnungen. Kerigmatischer Jesus und was es da alles für einen Stuss gibt. Ihr glaubt es gar nicht, was sie sich alles ausdenken, um dem auszuweichen, den Forderungen des Wortes Gottes einfach auszuweichen, weil sie nicht bereit sind, sich vor dem Wort zu beugen. Aber ich sage euch, die historische Forschung hat gezeigt, dass diese Behauptungen wirklich so ein Blödsinn sind und dass die Lebensberichte von dem Herrn Jesus innerhalb der Lebenszeit seiner Zeitgenossen geschrieben worden. Genauso wie es der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief geschrieben hat. Er hat so formuliert: Denn wir, sagt er, haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Die waren Augenzeuge. Wenn das nicht so gestimmt hätte, wenn da steht am Tor, am Stadttor von Jericho, da saß ein blinder Mann mit Namen Bartimäus, den hat der Herr Jesus sein Augenlicht wiedergegeben. Wenn das nicht gestimmt hätte, weil das wurde aufgeschrieben, da lebten die alle noch, der hätte sofort einen gerufen, halt, alle mitkommen. Dann wäre der mit denen ans Tor gegangen und hätte gesagt, da sitzt er immer noch genauso blind wie damals. Konnte aber keiner machen, weil es alles gestimmt hat. Also, wenn du deinen Verstand gebrauchen willst und wenn du skeptisch bist, dann sage ich dir, lies das Neue Testament und sei offen für das, was du finden wirst. Gott lässt sich bei seinem Wort nehmen und er verspricht dir, Matthäus 7, jeder, der bittet, empfängt und jeder, der sucht, wird auch finden. Fang an, die Bibel zu lesen. Du wirst fündig werden. Gott hat es versprochen. Aber lies die Bibel nicht so nur von vornherein, um deine bereits vorgefasste Meinung bestätigt zu finden, sondern lies die Bibel offen und sei offen für Überraschungen und du wirst die Überraschungen erleben. Also auch Märchen Nummer 5, ab in die Tonne. Kommen wir zu Märchen Nummer 6. Da gibt es Leute, die behaupten, dass die Evolution eine vernünftige Erklärung des Ursprungs des Lebens ist. Da würde ich ja ganz gerne mal ein, zwei Stunden drüber reden. Ich habe da auch einige Themen in dieser Richtung in meinem Repertoire. Aber ich muss das ein bisschen zusammenfassen, weil das ist, da kann ich mich ganz schnell ereifern bei diesem Thema. Also, da steht eine Gießkanne und auf dem Henkel von der Gießkanne sitzt ein dicker Schmetterling, ein schöner, bunter Schmetterling. Und daneben steht dann ein Junge mit seinem Vater. Und der Junge, der fragt, Papa, ist das alles durch Zufall entstanden? Also Gießkanne und Schmetterling. Daraufhin der Papa, nein, nein, Junge, nicht alles. Der Schmetterling schon, aber die Gießkanne nicht. Ja, aber genau das passiert doch jeden Tag in der Wissenschaft. Genau das passiert doch. Die Gießkanne ist nicht durch Zufall entstanden. Da ist ein Ingenieur dahinter, der das Ding, ein Chemiker, der die Kunststoffe gemischt hat. Ja, aber der Schmetterling, der ist durch Zufall entstanden. Leute, tut mir leid, ich kann gar nicht sagen, wie bescheuert ich sowas finde. Jetzt nicht das Beispiel, damit wollte ich das ja nur deutlich machen. Wozu Menschen bereit sind zu glauben. Also, unter Evolution, liebe Freunde, verstehen wir, es gibt ja auch heute Evolution. Also vor 100 Jahren waren die Motten in London alle weiß. Aber durch die Luftverschmutzung, durch die extreme Industrialisierung in London, sind die heute alle schwarz oder dunkelgrau. Das ist Evolution. Da passt sich der Organismus an. Aber da sind immer noch Motten und sind keine Adler geworden oder dergleichen. Ja, also unter Evolution in diesem Zusammenhang verstehen wir die Theorie, dass sich einfache Moleküle durch natürliche Prozesse oder durch Makroevolution durch Zufall und durch entsprechende Zeitperioden immer höher und immer komplexer bis hin zum Menschen entwickelt haben. Und Männer wie Charles Darwin oder Julian Huxley oder Simpson oder Carl Sagan oder Richard Dawkins, das sind einige ihrer prominentesten Vertreter. Aber die Bibel beschreibt das alles auf eine ganz andere und viel nüchternere Weise. Wir lesen im 2. Mose 20, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Carl Sagan ist ein Jude, er hat bei der NASA gearbeitet bis zu seinem Tod. Er war ein Astrophysiker. Und er war bis auf die Knochen atheistisch. Er sagte einmal, der Kosmos ist alles, was da ist, was da war und was da kommen wird. Also die Christen hier im Saal, denen müsste das eigentlich bekannt vorkommen, was da steht. Die Form und die Worte. Die hören sich doch irgendwie bekannt an, oder? Habt ihr die noch nie gehört? Da steht in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8, es spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Das sind die gleichen Formulierungen. Der benutzt die gleichen Formulierungen wie die Bibel. Und da wird nach meiner Meinung auch sehr deutlich, dass die Evolutionstheorie im Grunde nichts anderes ist als eine Religion oder eine Philosophie, ich kann es auch Philosophie nennen, aber keine Naturwissenschaft. Es ist die Religion des Atheismus, weil man muss doch eine Erklärung finden für das, was wir sehen. Es muss doch eine Erklärung geben. Aber der Gedanke, dass sich Leben aus toter Materie entwickelt hat, ist einfach absurd. Es ist wirklich absurd. Dr. George Wald, der ist 1997 schon gestorben. Er war Professor für Biologie an der Harvard University. Er hat 1971 den Nobelpreis in Medizin gewonnen. Und der schrieb in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, ich muss das wirklich ein bisschen ausführlich zitieren, was er da geschrieben hat. Er schrieb in dieser wissenschaftlichen Zeitung über die Entstehung des Lebens Folgendes. Er sagt, wenn wir über die Entstehung des Lebens nachdenken, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder spontane Entstehung des Lebens, also von jetzt auf gleich, jetzt ist anorganisch und bums, jetzt ist organisch. Also spontane Entstehung mit fortschreitender Evolution danach. Das wäre die eine Möglichkeit. Peng, sagte er, und es war plötzlich da und hat sich dann weiterentwickelt. Die andere Möglichkeit ist eine übernatürliche Schöpfung Gottes. Dann sagt er weiter, es gibt keine dritte Alternative. Entweder spontane Entstehung oder übernatürliche Schöpfung Gottes. Das sagt ein Nobelpreisgewinner der Harvard University. Und hört mal, was er dann weiter über diese beiden Möglichkeiten sagt. Er sagt weiter, die erste Möglichkeit, also spontane Entstehung, die wurde vor 120 Jahren durch Männer wie Louis Pasteur und anderen nachweislich als wissenschaftlich unmöglich bewiesen. Bewiesen. Louis Pasteur, ja, wir kennen pasteurisierte Milch zum Beispiel, ja, das kommt alles aus dieser Richtung. Der hat bewiesen, und Reti, ein Italiener, waren einige Wissenschaftler, die bewiesen haben, dass es nicht geht, aus Anorganischen Organisches zu machen. Funktioniert einfach nicht. Also Zitat weiter. Nachweislich als wissenschaftlich unmöglich bewiesen. Wir wissen, dass es keine spontane Entstehung von Leben geben kann. Das lässt uns nur die andere Möglichkeit, Doppelpunkt, übernatürliche Schöpfung Gottes. Die kann ich nicht akzeptieren, weil ich nicht an Gott glauben kann. Ich finde das unfassbar. Es geht noch weiter. Das ist wirklich so erschütternd, liebe Freunde. Er sagt also, dass Leben unmöglich ohne Schöpfungsakt Gottes entstehen kann, sagt dann aber, dass er den Glauben an Gott nicht akzeptieren kann. Und dann sagt er folgenden Satz noch. Ich entschied mich, an das zu glauben, was wissenschaftlich unmöglich ist. Spontane Entstehung mit nachfolgender Evolution. Man kann es kaum glauben, ja? Und hier ist der Kommentar, den Gottes Wort dafür hat. Gottes Wort ganz kurz, ganz sachlich. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und noch grotesker, liebe Freunde, noch grotesker und noch destruktiver ist der Gedanke, dass unpersönliche, intelligenzlose und tote Materie, die zufällig miteinander chemisch reagiert oder was auch immer, dass da etwas herauskommt wie Persönlichkeit oder Vernunft oder Moral oder Sinn, dass da so etwas entstehen kann. Das ist sowas von destruktiv. Ich frage euch, wie soll aus unmoralischer Materie der Mensch mit seinen moralischen Grundstrukturen entstehen? Wie kann aus unpersönlicher Materie der Mensch mit seiner Vernunft und mit seiner Persönlichkeit herauskommen? Wie soll das gehen? Also ich behaupte einfach, diese ganze Evolutionstheorie ist einfach selbstzerstörerisch. Weil in einem System, in dem die Entstehung der Vernunft unvernünftigen Prozessen zugeschrieben wird, in so einem System wird die Vernunft völlig zerstört. Wie soll das gehen? Habt ihr das verstanden? Also in einem System, in dem die Entstehung der Vernunft unvernünftigen Prozessen zugeschrieben wird, die bringt sich selber um. Damit enthauptet sich die Evolutionstheorie selber. Also Begriffe wie Wahrheit oder Schönheit oder Liebe oder Moral oder Rationalität, die werden jeglicher Bedeutung beraubt. Und deswegen hat die Bibel recht, wenn sie sagt, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Da kann man nur verrückt zu sagen, blind für die Dinge Gottes. Also fallt nicht auf die Lüge der Evolution herein. Egal wie sehr man sich auch bemüht, die echte Herkunft des Menschen zu verdrängen, von tief drinnen, bei uns allen, bei tief drinnen, da kommt immer der Schrei, dass du kein Tier bist und keine Maschine. Und ich sage dir, diesen Gedanken, den haben wir nicht von den Amöben geerbt, sondern den hat unser Schöpfer in unser Herz hineingelegt. Und der hat dich gemacht. Und der ruft dich, dass du zu ihm kommst. Weil bei ihm bist du erst richtig zu Hause. Und deswegen müssen wir auch das Märchen 6 einfach zu den Akten legen. Und dann das Märchen 7, das letzte. Da gibt es Leute, die sagen, der Mensch ist grundsätzlich gut. Humanisten, Humanismus, grundsätzlich gut. Könnte sein, dass ich heute 5 Minuten länger mache. Haltet ihr das durch? Ich gebe Gas. Das ist also wirklich schon immer, das ist für mich immer sehr erstaunlich, wie man im Licht der Menschheitsgeschichte zu so einem Ergebnis kommen kann, dass der Mensch vom Grund her gut sein sollte. Wie man, wenn ich die Geschichte der Menschheit ansehe, wie man auf so eine Idee kommen kann. Denken wir nur mal an die 2 Weltkriege im vergangenen Jahrhundert. Denken wir an Kongo, Senegal, Kosovo, Irak, Afghanistan, Syrien. Denken wir nur mal an die ganzen, also im Grunde genommen, das sind nur wenige Beispiele, die uns zeigen müssten, dass die ganze Menschheitsgeschichte immer schon mit Blut und Tränen geschrieben wurde. Trotzdem versucht der Mensch, sich immer noch selbst zu betrügen und er behauptet einfach, dass wir vom Prinzip her gut sind. Aber da ist die Bibel, liebe Freunde, viel realistischer. Da lesen wir zum Beispiel schon ganz am Anfang der Bibel im 1. Mose 8, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das ist doch realistisch. Böse von Jugend an. Oder im Prediger 9, Vers 3, das Herz der Menschenkinder ist voller Bosheit. Also wenn das stimmen würde mit dem Humanismus, ja, dass wir vom Prinzip her gut sind, dann würde das bedeuten, wir werden erst dann, wenn wir sündigen, erst dann werden wir zu Sündern. Nein, das stimmt aber nicht. Wir werden nicht zu Sündern, weil wir sündigen, Leute, sondern es ist viel schlimmer. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Versteht ihr den Unterschied? Wir werden nicht zu Sündern, wenn wir gesündigt haben, sondern wir sind schon vorher Sünder. Und deswegen sündigen wir. Wir können gar nicht anders als sündigen. Können gar nicht anders. Also, als Gott den Menschen gemacht hat, da war alles wirklich sehr gut. Aber von dem Augenblick an, wo er gegen seinen Schöpfer rebelliert hat, da ging der Weg von Gott weg in die Finsternis. Sofort radikal. Da gibt es ein schönes Lied, ja? Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Ja? Das ist geistlich so treffend. Das Wesen des Menschen ist von innen heraus völlig verdorben. Das ist so ähnlich wie bei einem Apfel, ja? Ich habe da mal so einen Apfel gefunden mit einem dicken, fetten Wurm da drauf sitzen, ja? Und weil ich ja nun ein Großstadtkind bin, habe ich keine Ahnung davon und habe den Bauer gefragt, guck mal hier, der will einen Wurm reinkrabbeln. Da ist ein Wurm reingekrabbelt in den Apfel. Da sagt der Bauer zu mir, nein, Rudi, der ist nicht reingekrabbelt, der ist rausgekrabbelt. Ja, wie sage ich, der ist rausgekrabbelt, wo kommt der denn her? Ja, sagt er, da gibt es einen Falter, ich habe den Namen vergessen, der legt seine Eier in die offene Blüte hinein. Und dann wächst der Apfel um diese Eier herum. Und wenn der Apfel fertig ist, dann schlüpft da drinnen das aus dem Ei der Wurm heraus und der frisst sich von innen den Weg nach draußen. Und das ist ein so treffendes Bild von dem, was bei uns passiert, mit uns Menschen. Da liegt die Sünde schon drin. Das ist doch einer der Gründe, liebe Freunde, warum du Kindern nicht beibringen musst, böse zu sein. Das können die alleine. Du musst denen alles beibringen, am Töpfchen gehen, Schuhe zu binden, anziehen, alles beibringen. Und überall freuen wir Eltern uns und klatschen, wenn das geklappt hat, wenn da was im Töpfchen liegt. Aber beim Bösesein klatschen wir nicht, weil das haben wir denen nicht beigebracht. Das können die perfekt ungehorsam sein und so weiter. Ja? Weil das drin liegt und irgendwann bricht es heraus. Wir sind von Natur aus Sünder, weil die Sünde von Geburt an in uns steckt. Und deswegen sagt uns ja die Bibel, dass wir alle von Neuem geboren werden müssen, wenn wir errettet sein wollen. Egal wie sehr wir uns auch versuchen, nach außen hin einen guten Eindruck zu hinterlassen, tief drinnen sind wir verdorben und wir wissen es alle. Egal wie fromm ihr alle aus der Wäsche guckt jetzt. Ihr wisst auch, dass ihr in euren Herzen Sünder seid und verdorben seid. Wir achten meistens nur auf das Äußere und da beherrschen wir unsere Arbeit ziemlich gut. Und wenn es darum geht, äußerlich einen guten Eindruck zu machen, da sind wir immer für zu haben. Aber was ist denn mit den Gedanken in unseren Köpfen, den Unreinen, den Bösen? Was ist mit den Motiven unserer Herzen? Stellt euch doch nur mal vor, heute Abend, wir hätten alle hier eine Glasscheibe und wir könnten sofort sehen, was du denkst. Soll ich euch sagen, was dann wäre? Wir würden alle hier mit der Pudelmütze sitzen. Wir würden das schön dekorieren, schön farblich stricken, hübsch aussehen, weil wir genau wissen, was bei uns in den Köpfen losgeht. Aber genau darum geht es ja bei den Geboten Gottes. Du kannst dir selber einreden, dass du gar nicht so schlimm bist, aber es kommt der Tag, lieber Freund, an dem du vor Gott stehst, um für jeden Gedanken, für jedes Motiv und für jede Handlung Rechenschaft ablegen musst. Wir alle sind schuldig. Wir sind schuldig vor Gott. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir das zugeben. Also da auch dieses Märchen Nummer 7, müssen wir uns davon verabschieden. Wir sind nicht gut von Natur aus. Aber hier, liebe Freunde, ist die frohe Botschaft. Das Evangelium, das heißt frohe Botschaft, ja, die gibt es. Wir sind zwar schuldig, aber es gibt einen Weg, um die Schuld loszuwerden. Das ist das Schöne. Wir haben heute Mittag darüber gesprochen noch, ja, über die Schuld. Was für eine Kraft Schuld hat, wie Schuld Menschen kaputt macht. Karl Menninger, ein Psychiater, hatte in den USA, der ist ja Ende des letzten Jahrhunderts, ist er gestorben, 1990, hatte viele Kliniken, ja, Menninger psychiatrischen Kliniken. Das waren Kliniken, wo nur die reichen Leute hinkamen, weil das wirklich sehr exklusiv alles war. Aber er sagte einmal, hört mal genau zu, was er sagte, wenn ich meinen Patienten sagen könnte, dass es Vergebung für Schuld gibt, dann könnte ich morgen 75% von ihnen entlassen. Schuld macht uns kaputt, die Last, die wir mit uns rumtragen. Und Gott lässt dir heute Abend zurufen, Versöhnung mit dem heiligen Gott ist auch für den schlimmsten Sünder möglich. Für den allerschlimmsten. Die Bibel sagt uns im Alten Testament durch den Propheten Jesaja, Kapitel 55, kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Leute, das ist die frohe Botschaft der Bibel. Es gibt Vergebung für Schuld. Du kannst schuldlos werden. Vergebung ist sowas Kostbares. Vergebung lautet in ihrer erhabenen Einfachheit, auch wenn du Gottes heiligen Maßstab unzählige Male gebrochen hast und eigentlich verdient hättest, auf ewig von ihm verdammt zu sein, so zeigte Gott seine Liebe einer gefallenen Menschheit und damit auch dir. Er will dir vergeben, wenn du willst, wenn du zu ihm kommst. Das ist die einzige Bedingung, die er hat, dass du zu ihm kommst und ihn drum bittest. Er will dein Schuldenkonto löschen. Er will dich einfach reich beschenken. Leute, das ist doch eine frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Wir brauchen uns nicht aufzuhalten mit dem, was alles passiert, wenn du das nicht tust, obwohl das dramatisch ist. Gott lädt dich ein und sagt, komm zu mir, lass dir vergeben. Bitte mich darum. Die Bibel redet von der Strafe, aber im gleichen Atemzug redet sie von dem Geschenk Gottes. Hört mal, was Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 6. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Da haben wir die Strafe. Und jetzt kommt es gleich hinterher. Im selben Atemzug, die Gnadengabe, das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott will dich beschenken. Eigentlich hast du den Lohn verdient, weil du Sünder bist. Eigentlich hast du die Trennung von der Quelle des Lebens verdient, weil du Sünder bist, weil du schuldig bist vor Gott. Aber Gott will dich beschenken, wenn du zu ihm kommst. Und das war immer schon der Plan Gottes. Und die Ursache, warum Gott dir vergeben will, ist sein Sohn, weil er hat dafür bezahlt. 1. Korinther 15, Christus ist für unsere Sünden gestorben, begraben und am dritten Tag auferstanden nach den Schriften. Und dieser Satz nach den Schriften, das bedeutet nichts anderes, das wurde alles schon aufgeschrieben, hunderte, tausende Jahre vorher, weil das der Plan Gottes war. Sein Sohn kommt und er bezahlt das, was wir verdient hätten. Lohn der Sünde, Tod. Er hat am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat es nicht verdient, aber er war bereit, dort zu hängen und von Gott verlassen zu werden, weil er dich liebt und weil er nicht will, dass du für ewig von Gott verlassen würdest. Leute, das ist so kostbar, so gewaltig. Wie kannst du es mit deinem Gewissen, wie kannst du es mit deinem Herzen vereinbaren, heute Abend nach Hause zu gehen, ohne dieses Geschenk anzunehmen? Was erwartest du? Wovor hast du Angst? Sag mir bitte nicht vor deinen Nachbarn. Ja, es gibt leider solche Leute, die haben Angst vor ihren Nachbarn. Was sollen die denken, wenn ich jetzt da fromm werde, wenn ich dann zu der Sekte gehe? Nein, ich mache doch keine Werbung hier für irgendeine Sekte und auch nicht für diese Gemeinde hier, die keine Sekte ist. Du musst zum Herrn Jesus kommen. Wenn du heute Nacht einen Unfall baust und tot bist, ich gucke gerade die jungen Leute da an, ja, weil die denken sich ja vielleicht, naja, ich habe ja noch 60 Jahre vor mir. Aber wenn du einen Unfall baust und die Ewigkeit beginnt und du hast dich nicht entschieden, dann beginnt die Ewigkeit und du bist für ewig verloren. Deswegen ergreife doch heute die Hand, die er dir hinhält. Und wie du das machst, er macht es so einfach. Hört mal, was er sagt, Apostelgeschichte 16. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Und nicht Glaube in dem Sinne, wie wir heute glauben, sagen, dass wir sagen, ja, ich glaube, 2 Pfund Rindfleisch gibt eine gute Suppe. Ich glaube, dass morgen schönes Wetter gibt. So benutzen wir Glauben, aber die Bibel benutzt Glauben immer anders. Für die Bibel ist Glauben absolutes Vertrauen. Vertrau dein Leben dem Herrn Jesus an. Vertrau ihm dein Leben an. Das ist das, was er erwartet von dir. Und das ist nicht schwer. Wenn du denkst, du hast da gewisse Dinge in deinem Leben, die du erst noch regeln musst, und dann komme ich, wenn ich es geregelt habe. Ich sage dir eins, da gibt es einen Feind Gottes, der wird dafür sorgen, dass du das nie geregelt kriegst. Und deswegen sage ich dir, der erste Schritt sollte dich zum Herrn Jesus führen und sagen, Herr, das sind Sachen in meinem Leben, vor denen habe ich Angst, was da auf mich zukommen wird. Aber ich komme heute zu dir. Und dann kann ich dir sagen, dann wirst du von hier weggehen, den zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt, den gehst du nicht mehr alleine, weil dann geht der Herr Jesus mit dir. Der hilft dir, der schenkt dir deine Kraft. Und wenn du dann fällst, dann steht er neben dir und hebt dich auf und stellt dich wieder auf die Füße und sagt, komm Junge, wir gehen weiter, wir machen weiter. Das ist doch ein Angebot. Verstehe ich nicht, wie man das ablehnen kann. Gott macht dein Heil, deine Rettung unabdingbar an seinem Sohn fest. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, also wer dieses Angebot nicht annimmt, was er ausspricht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der kommt nicht auf ihm, der Zorn Gottes schwebt über dieser Welt. Und der bleibt über dir, wenn du das Angebot einfach nicht annehmen willst. Gott respektiert deine Entscheidung. Gott will dich retten. Der Herr Jesus hat die Strafe für deine Sünden auf sich genommen, damit du, wenn du ihm dein Leben anvertraust, frei ausgehen kannst. Bei ihm bist du an der richtigen Adresse und deswegen bitte ich dich, nimm ihn heute als Retter und als deinen Herrn an. Nimm ihn an. Ich will dir nochmal zurufen, halt mal an und denke einfach nach. Denke nach, stopp mal, Stoppschild vor die Nase. Stopp und denke über dein Leben nach. Wisst ihr, der Herr Jesus beschreibt unser Lebensweg manchmal als den breiten Weg. Und je älter wir werden, und die Alten hier im Saal, die wissen das, je älter wir werden, je schneller rauschen die Jahre vorbei, stimmt's? Je schneller, je älter, je schneller. Und wenn ich es mit dem breiten Weg vergleiche, das heißt, der Weg wird immer steiler und die Geschwindigkeit nimmt zu, wie ich abhaue auf diesem abschüssigen, breiten Weg. Und Gott hält in seiner Gnade auch den alten Stoppschild vor die Nase und sagt, bleib jetzt mal stehen und denk nach. Willst du weiterlaufen auf diesem breiten Weg? Ich zeige dir, wo der hingeht. Der geht in die ewige Verdammnis, in die Hölle. Das ist aber nicht der Ort, den ich für euch bestimmt habe, den ich für euch gemacht habe. Der ist für den Teufel. Aber wir haben die Seite gewechselt. Wir sind auf der falschen Seite. Und dann sagt Gott zu dir, wenn du runterkommen willst von dem breiten Weg, und auf dem breiten Weg bist du, egal wie religiös du bist, egal zu welcher Kirche du rennst, ist völlig wurscht, weil von dem breiten Weg kommst du nur runter durch den Herrn Jesus, durch eine persönliche Hinwendung zu ihm. Hast du das kapiert? Wenn der Herr Jesus fragt dich, willst du runter von dem Weg? Und wenn du dann sagst, ja, eigentlich schon. Wisst ihr, was er dann zu dir sagt? Guck mal nach rechts. Guck mal nach rechts. Und du guckst nach rechts und da steht eine kleine Tür. Und über der Tür steht ein Schild. Und auf dieser kleinen Tür, auf diesem Schild steht, Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird Leben finden. Und ich sage dir, durch diese kleine Tür rutschst du nicht, ohne es zu merken. Also durch irgendetwas, was man mit dir tut. Ob man dir als Säugling Wasser übers Haupt gießt oder ob man dir eine Hostie in den Mund legt oder ob man dich firmt oder konfirmiert, egal wie man das nennt. Durch diese kleine Tür kommst du nur, wenn du dich selber entscheidest, Herr Jesus, ich will durch diese Tür gehen. Ich will zu dir kommen. Ich würde mich nicht trauen, mir das auszudenken und euch so zu sagen. Aber ich muss das so sagen, weil es die Bibel so sagt. Das ist der einzige Weg, wie du runterkommen kannst von dem breiten Weg. Und ich bitte dich, überlege deinen Weg, ob du weiterlaufen willst und das Risiko eingehst, dass du morgen den Tag nicht mehr erlebst und dann die Ewigkeit an der falschen Stelle beginnt. Und wenn du runterkommen willst von diesem Weg, dann kannst du jetzt den ersten Schritt machen, wenn wir gemeinsam das Lied singen, wie jeden Abend. Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit jetzt zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Das kann dein erstes Reden mit dem Herrn Jesus sein, wenn du runter willst von diesem breiten Weg. Und ich bitte dich im Namen Jesu darum. Wir wollen aufstehen und miteinander singen. Und danach bete ich.